Die Männer waren verständlicherweise zunehmend desillusioniert und wütend. Sie gaben alle ihre äußerlichen Formen der Frömmigkeit auf und erwarteten nicht länger, dass Gott sie retten würde. In einigen der Männer fand jedoch eine weitere Veränderung statt, als sie die Not ihrer Mitgefangenen linderten, als sie für sie sorgten, sie beschützten und Zeugen wurden, wie andere in Liebe ihr Leben opferten. In aller Stille begannen sie, über die Anwesenheit Gottes in ihrer Mitte zu sprechen. Das war keine Wiederbelebung der Religion im herkömmlichen Sinn, bemerkte Gomes, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass das Zentrale des Glaubens nicht das ist, was man glaubt, sondern das, was man für andere tut, wenn es so schien, als könne man gar nichts tun. Durch ihr Mitgefühl fanden sie wieder zum Glauben zurück. Und je mehr sie darauf vertrauten, dass Gott im Leid bei ihnen war, wuchs ihre Fähigkeit zum Mitgefühl. Ich frage mich, ob Gott einfach deshalb unsere Beharrlichkeit im Gebet braucht, weil die Verwirklichung der meisten Dinge, für die wir beten, lange dauert. Wir beten für unsere Heilung und die Heilung derer, die wir lieben, in dem Wissen, dass das in den meisten Fällen ein langsamer Prozess ist. Wir beten für Frieden in unseren Familien oder in der Weltgemeinschaft, in dem Wissen, dass dieser Frieden nicht so einfach zu bewerkstelligen ist und oft einen schrecklich hohen Preis hat. Wir beten für Gerechtigkeit, in dem Wissen, dass sie immer hart erkämpft ist und Generationen bis zur Verwirklichung braucht. Der amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr schrieb die Worte nieder, die heute als Gelassenheitsgebet bekannt sind. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Niebuhr selbst war ein außerordentlich beharrlicher Mann. Die Geistlichen seiner Generation begannen ihr Amt in den turbulenten 1920er Jahren. Sie kämpften für Arbeiterrechte und gegen die Missachtung der Armen. Niebuhr erlebte die Weltwirtschaftskrise und erprangerte die Gleichgültigkeit der Welt angesichts der Machtergreifung Hitlers an. Bis in die 1960er Jahre schrieb, lehrte und predigte er beharrlich weiter, doch dann schwächte ihn eine Reihe von Schlaganfällen. Mitte des 20. Jahrhunderts war er wohl einer der einflussreichsten Theologen, wobei er im höheren Alter an Einfluss verlor. Seine Tochter, Elizabeth Sifton, schreibt in einem Buch zur Ehrung ihres Vaters und seiner Mitstreiter: Sie beide waren lebensfroh und hatten gleichzeitig ernste, engagierte Herzen. Sie arbeiteten sehr hart, sie waren äußerst liebevoll. Und ihr Wirken war letzten Endes von der bescheidenen Erkenntnis geprägt, dass es nicht in unserer menschlichen Macht steht, Gottes letztes Urteil zu begreifen.